Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Wir sind heute in Berlin bei meiner Vorlesung Data Driven Marketing und ich habe die Ehre, hier Oliver Thiel bei mir zu haben. Er ist Geschäftsführer von Ströer Connections. Hallo Oliver.
Hallo Thorsten, freut mich heute hier zu sein.
So, als erstes müssen wir erläutern, was Ströer Connections überhaupt ist, bevor ich dann vielleicht noch was kommentiere dazu.
So. Gerne. Genau, was ist Ströer Connections? Angefangen haben wir als die Stay Friends GmbH in 2002. Da ging es um das Vermitteln von ehemaligen Klassenkameraden oder aus den Augen verlorenen Freunden. Knapp 20 Millionen registrierte Mitglieder, wobei 10 davon in Anführungszeichen nur in Deutschland sind. Und die anderen sind Österreich, Schweden, Schweiz und Frankreich. Und dann haben wir angefangen in 2018 eine Dating-Webseite für Leute 50 plus zu gründen. Ja, also Dating und Freizeit. Nach dem Motto, so alles kann und nichts muss. Sieht man auch viel auf Leinwänden draußen von Ströer auf den Bahnhöfen. Und unser jüngstes Kind ist Kind im wahrsten Sinne des Wortes, heißt Wanda. Da vermitteln wir Nannies mit Eltern, die Betreuung suchen. Also sind 80% Registrierte sind weiblich und in eurem Alter. Und wir versuchen auf der anderen Seite den Eltern eine passende Betreuung zu geben für ihre Kinder.
Okay. Und mit Stay Friends habt ihr sozusagen ein Social Network in einer Phase gegründet, als es noch viele deutsche Social Networks gab. Nur heute gibt es nur noch eins und das seid ihr. Das heißt, ihr habt überlebt. Und warum gibt es euch immer noch und ansonsten niemanden mehr?
Ja, interessante Frage tatsächlich. Also genau, wir haben angefangen, als es noch gar nicht so viele gab tatsächlich. Ja, es wurden mehr, während es uns gab.
Also ich wollte gerade sagen, noch mehr. Also ihr seid erstens Pionier, dann wart ihr und seid gleichzeitig auch wieder Überlebender.
Ja, genau.
Und
genau.
Das heißt, irgendwas macht ihr richtig.
Irgendwas haben wir inzwischen schon richtig gemacht, ja. Also neben dem, dass wir vielleicht eine interessante Nische damit bedienen, dass wir ehemalige Klassenkameraden wieder zusammenführen, weil selbst das auf Facebook schwieriger ist, muss man ganz ehrlich sagen, diese Silos sind da nicht so ausgeprägt. Aber auch, warum sind so viele wie StudiVZ und Co. damals verschwunden einfach oder wer kennt wen? Die waren ja örtlich, also regional sehr stark, aber insgesamt auch in Deutschland sehr stark. Die haben auf ein rein werbefinanziertes Geschäft gesetzt. Ja, und damit haben sie kurze Zeit, also wirklich sehr kurze Zeit, mal ein bisschen Geld verdient. Tatsächlich ging Facebook dadurch ja auch 2 Jahre später erst in Deutschland so richtig viral. Tatsächlich haben die Facebook eine ganze Weile geblockt, zu unser aller Nutzen. Dann aber nicht mehr, weil Facebook eben auf gleiche Art und Weise Geld verdient hat und diese internationalere Zusammenschluss von Menschen aber hatte. Und damit sind die anderen überflüssig geworden, sagen wir es mal so. Ja. Dadurch, dass wir nicht auf, also wir haben Werbegeld auch gerne mitgenommen, aber weiß nicht, waren so in der Größenordnung mal 2,5 Millionen im Jahr irgendwie. Also für uns nicht so signifikant. Wir haben auf ein Abo-Modell gesetzt und wir hatten halt eine andere Ausrichtung. Also die anderen waren halt ausgerichtet auf Content der Gegenwart, den man geteilt hat in Gruppen oder anderen der Funktionalitäten, die die Seite angeboten haben. Und wir waren ein genau genommen Content der Vergangenheit. Also mit wem war ich vor 20, 30 Jahren an der Schule befreundet? Und vielleicht, naja, ihr hattet wahrscheinlich noch nicht euer erstes 10-jähriges Abi-Treffen. Aber an sich geht's ja irgendwie so ab, wird man sehen, man setzt sich dahin und dann geht's. Okay, mein Haus, mein Auto, meine Kinder, meine Scheidung, mein Beruf so ungefähr, ja. Und alles andere interessiert gar keinen irgendwie so nach 10 Jahren, außer die, mit denen man Kontakt hat und die alles wissen, ja. Und von daher, genau, konnten wir uns in dieser Nische behaupten, haben aber dafür die Schwierigkeit, weil es Content der Vergangenheit ist, dieser Content ist halt abgeschlossen, der entwickelt sich halt nicht weiter, ja. Also da kann man immer mal wieder jemandem was aus der Nase ziehen, aber man macht ja keine Klassenfahrt mehr zusammen oder sowas, ja. Also das ist heute unsere Schwierigkeit, dass wir da gegen kämpfen, gegen, also auch einen gewissen Rückgang kämpfen, muss man natürlich sagen, ja. Aber genau, immerhin bis jetzt 24 Jahre geschafft haben, am Markt zu sein und wahrscheinlich jedes Jahr immer noch mehr zu verdienen als StudiVZ in seinen Hochphasen, ja.
Faszinierend. Das heißt, auch in dem seid ihr Pionier. Wir haben ja mit dem Internet von Anfang an den Fehler gemacht, dass das alles umsonst war und da sind die Leute drauf dressiert, ja. Und inzwischen merken auch alle, dass sie im Prinzip bezahlen, entweder mit Geld oder mit Daten. Und im Moment gibt's immer mehr Portale, die eben auch mit Geld, also Geld verdienen. Und da seid ihr auch in dem Thema, seid ihr von sehr früh an und sagt, es kostet.
Ja, genau, das ist richtig. Also Werbung war uns schon immer zu volatil. Und auch rein rechnerisch, wenn man da mal ein Modell aufmacht. Also Klar, es gibt internationale Größen wie Facebook und Co., die verdienen, Google natürlich ganz vorneweg, verdienen Milliarden mit Werbung, keine Frage. Aber dahinter wird es dann auch schon schnell dünn, muss man sagen. Und es braucht eine ganze Menge PIs, Traffic und Co., um mit Werbung in einen signifikanten Bereich vorzustoßen. Ja? Also selbst zu Höchstzeiten von allen deutschen Social Networks konnte man damit nicht wirklich die Personalkosten verdienen, muss man sagen. Und von Marketingkosten reden wir da noch gar nicht. Also genau, wenn man Geld mit Werbung verdienen will, muss man schon richtig dick sein am Markt. Also ansonsten ist das eher hoffnungslos. Von daher sieht man es ja jetzt auch zunehmend, wie du meintest, bei Publishern, bei ja, Medienhäusern und Co. Spiegel. Online konnte man vor nicht allzu langer Zeit noch relativ viele Artikel lesen. Ich glaube, mittlerweile geht kaum noch einer. Ja. Also die haben auch begriffen, dass sie irgendwie Geld verdienen müssen auf dem Nicht-Print-Weg. Ja. Und naja, von daher glaube ich, insgesamt muss man immer mehr für Content bezahlen. Ja.
Hm. So, und ihr setzt sehr, sehr stark auf bestehende Kundenbeziehungen. Ihr setzt, also was uns beide verbindet, wir lieben beide das Medium E-Mail und ihr setzt auf CRM. Was sind da eure, was ist euer Martech-Stack und was ist eure Strategie bei diesem Thema? Wie halten wir die Menschen bei der Stange?
Das ist je nach Plattform sehr unterschiedlich. Also Stay Friends und Lebensfreunde sind im Durchschnitt deutlich ältere Menschen, als wir sie bei Wonder haben. Ja. Also bei Wonder müssen wir mit dem Thema E-Mail zum Beispiel gar nicht kommen. Anfang 20-Jährige lesen scheinbar keine E-Mails mehr, weil man auch keine E-Mails mehr erhält. Also Austausch wisst ihr wahrscheinlich besser als ich, über was ihr euch so austauscht. Und also selbst Dokumente und Co. Ja. Da jemand per E-Mail zu erreichen, ist ganz schwer. Push-Notification ist letzten Endes das Einfachste und die App installiert zu haben. Aber bei Lebensfreunde und Stay Friends ist der Traffic so rund bei 90% E-Mail getrieben, muss man sagen. Das heißt, wir schicken in Summe im Jahr so 1,3 Milliarden E-Mails an unsere Kunden. Und tatsächlich, also Klickraten sind sehr unterschiedlich. Man kann sich ja vorstellen, wenn man eine Nachricht oder eine E-Mail bekommt von wegen, du hast eine neue Nachricht von jemandem, den hast du lange nicht wiedergesehen, dann willst du natürlich die Nachricht lesen und klickst darauf. Hat eine hohe Klickrate von, ja, je nach Plattform zwischen 40% und 80%. Aber sowas wie, lad doch mal ein neues Foto hoch. Naja, das liegt dann eher so im Bereich vom Prozentsatz von E-Shops, die versuchen dann irgendwas zu verkaufen. Da sind wir dann eher bei 1-2% oder sowas, die es halt am Ende klicken und machen, ja. Aber genau. Also von daher sind extrem breit aufgestellt. Wir haben sowas wie 1000 verschiedene Mail-Kampagnen am Laufen, die die Leute reaktivieren sollen oder die getriggert kommen zu bestimmten Aktionen, die die Leute auf der Seite machen. Und, ja, also ganz schöne Wartungsarbeit auch, muss man letzten Endes sagen.
Wie geht ihr bei jungen Menschen vor? Das heißt, welche alternativen Kanäle zur E-Mail bietet ihr an?
Also genau, für Lebensfreunde und Stay Friends genau genommen gar keine, weil die Leute da unsere Apps nicht nutzen. Ja, damit ist die Nummer außen vor. Bei Wonder ist es so, dass die installierte App-Basis da relativ hoch ist bei allen Kunden, die die Seite nutzen. Das heißt, da ist Push-Notification und zum Teil SMS das Mittel der Wahl.
Okay. Das heißt, die Notifications innerhalb der App ist ein ganz, ganz wichtiger Kanal für euch. Und wie bewertest du die Tracking-Möglichkeiten innerhalb der App? Weil es ist ja auch eine wunderbare Sache, dass ich direkt im System bin.
Ja, das stimmt. Tatsächlich gucken wir gar nicht so viel darauf, was die Leute genau innerhalb der App tun. Wir schauen tatsächlich viel mehr in die Datenbank. Also wir nutzen nicht gerne Google Analytics und Co. oder irgendwelche externen Tracking-Dienste, sondern wir schreiben unsere eigenen Events, wenn irgendjemand was tut, egal ob es jetzt in der App tut oder auf der Webseite tut, in unsere eigene Datenbank und gucken uns da auch die Resultate tatsächlich an, weil an sich hat man, Thorsten hat das ja gerade erzählt, durch nicht gesetzte Cookies, also da war jetzt hier das Beispiel mit, dass die Firmen interpolieren mit Hilfe der KI oder sich selber Sessions ausdenken, aber tatsächlich genau wollen wir diesen Abbruch zum externen Tracking-Dienstleister gar nicht haben und versuchen alles in der Datenbank selber wegzuschreiben, was uns interessiert. Ja. Also von daher ist es uns fast ein bisschen weniger wichtig, ob es jetzt in der App oder in der Webseite passiert. Und dann allgemein gucken wir auf Conversion jeglicher Art, also nicht nur, ob die Leute zu Gold- und Premium-Mitgliedern konvertiert haben, sondern allgemein, ob sie am Ziel angekommen sind. Und wenn uns der Weg dahin interessiert, dann schreiben wir den halt auch selber weg tatsächlich. Ja. Ja, aber es ist, also in Summe ist es doch viel, muss man sagen. Es ist viel AB-Testing, es ist viel der Weg auf der Conversion auch. Also beim Bezahlen, fängt es ja schon an, wie rufen das, also sie kommen an eine Bezahlschranke, an welche kommen sie denn? Ja, wie viele Leute klicken denn auf sie wollen bezahlen? Wie viele Leute gucken sich nur an, was es denn eigentlich kostet? Wie viele Leute gehen bis zu dem Schritt, wo man eigentlich den Bezahlkanal auswählt? Wie viele gehen dann noch einen Schritt, also schon einen Schritt vorher, wählen sie erstmal das konkrete Produkt mit einer Preis- und Laufzeitkombination, dann wählen sie den Bezahlkanal und wie viele Leute bezahlen denn dann überhaupt noch erfolgreich? Also und sowas kann man sich nicht nur beim Bezahlen vorstellen, sowas kann man sich wirklich letztendlich bei jeglicher Art der Interaktion auf der Webseite vorstellen. Ja.
Wie weit, ihr setzt ja auch auf Medien wie Digital Out of Home, ja. Und klar, durch die Partnerschaft mit Ströer natürlich, und da habt ihr auch Sonderkonditionen, aber trotzdem ist es ganz sinnvoll, den Erfolg von solchen Dingen zu messen. Und das ist sehr, sehr schwierig. Wie weit setzt ihr dabei auf Dinge wie Marketing Mix Modeling oder andere Modelle, um rauszufinden, wenn ich eben nicht diese digitale Customer Journey habe, Wirkungszusammenhänge zu erkennen?
Ja, also in der Tat ist das schwierig. Was wir gemacht haben, wir haben versucht, das für Stay Friends und Lebensfreunde, wo wir haben es auch gemacht, nach Städten zu segmentieren. Ne? Also wir haben gesagt, wir nehmen uns jetzt mal Hamburg vor. Meinetwegen in Hamburg wird eine spezielle Form der Werbung auf den Out-of-Home-Säulen ausgestrahlt, meinetwegen. Die unterscheidet sich auf eine Art und Weise wie, also es ist ja eh schwierig, man muss irgendwie eine URL transportieren auf diesen Out-of-Home-Säulen oder einen QR-Code oder die Leute müssen sich den Brand irgendwie merken. Ja. Den Brand merken ist das Schlechteste fürs Tracking, weil dann geben sie meinetwegen stayfriends.de, wunder.de ein. Dann wissen wir wieder nicht, wo sie herkommen. Das heißt, es braucht irgendwie so ein Slash wie wunder.de/Hamburg oder sowas. Ja. Und dann haben wir darauf gesetzt, dass wir zum einen Leute sehen, die über diese URL reinkommen, dass wir zum anderen aber auch sehen, wenn wir eine gewisse Zeit lang vielleicht mal nur in Hamburg Out-of-Home machen, also für 2-3 Wochen, unterscheidet sich dieser Grundtraffic irgendwie von dem anderer Großstädte zum Beispiel.
Ja. Naja, von daher ist es... Ja, aber Brand ist Brand. Also es zählt ein. Ja. Ich kann mich noch heute dran erinnern an die Stay Friends Werbung im Hauptbahnhof. Ja. Also das zählt ein und das führt zu einer unbewussten Erhöhung. Die Marke hat für mich eine größere Relevanz, wenn ich sie im echten Leben auch mal gesehen habe und nicht nur in diesem merkwürdigen Internet.
Genau, das Vertrauen steigt insbesondere in diese Marke. Also gerade eine kleine Marke im Moment wie wunder.de haben wir erst die, weiß nicht, ersten 140.000 Leute registriert, so in etwa. Kennt also vergleichsweise noch wenige Leute im Vergleich zu Stay Friends oder so. Aber ja, gerade da haben wir ein Vertrauensthema. Wem gebe ich denn jetzt eigentlich meinem Kind irgendeine Nanny, die habe ich vorher noch nie gesehen irgendwie. Jetzt habe ich da mein erstes Interview. Aber ach Mensch, ey, die sind irgendwie auf diesen ganzen Plakaten da und auf den ganzen Videoleinwänden. Die Firma hat zumindest scheinbar also erstmal Geld, ja. Und das ist irgendwie nicht so ein Krauter, der morgen zumacht. Gibt also irgendwie einen Vertrauensplus auf der Liste der Eltern, ja. Und dafür ist es natürlich super. Man kommt mit dem Brand öfter in Kontakt. Gerade wenn man morgens zur Arbeit pendelt, abends zurück, dann auf den Bahnhöfen ist Steuer überall vertreten. Dann sieht man das ein paar Mal und bleibt im Kopf irgendwie. Dann sind wir zum rechten Moment da und vermitteln wahrscheinlich auch noch ein gutes Gefühl dadurch, dass man uns da sieht. Also das ist für uns die klare Ausrichtung dieser Out-of-Home-Kampagne, muss man sagen.
Mm-hmm. Jetzt haben wir eine neue Sau, die ins Dorf getrieben wird und die heißt KI. Wie weit spielt KI-Einsatz bei euch im Marketing eine Rolle und wo setzt ihr es genau ein?
Ja, also genau.
Und jetzt vielleicht nicht gerade in der Content-Produktion, weil das ist ja nun inzwischen aller Weltgeschichte.
Genau. Ja, also das ganze KI-Transformationsthema ist, es ist fast der erleichterte Weg, die Technik einzusetzen, als die Menschen dazu zu bekommen, sie einzusetzen. Ja, also man arbeitet da ja natürlich auch gegen selbstverständliche Ressentiments, würde ich sagen, weil viele Arbeitsplätze sind tatsächlich davon bedroht, in solchen vergleichbaren Geschäftsmodellen wie meinem oder auch anderen, die wir gesehen haben. Ja, und genau, von daher fangen wir vergleichsweise langsam aus Tests an, es einzusetzen. Also ein Beispiel zu viel, dass wir, also wir haben ein Marketing-Tool nur mit KI gebaut und das half uns jetzt dazu erstmalig, also wir machen es erst seit wenigen Monaten, dass wir gucken, auf welcher Kampagne, aus welcher Quelle ein Nutzer kommt und wie ist dieser Lebenswert dieses Nutzers bei Stay Friends, bei Lebensfreunde. Also sprich, wir gucken nach Kohorten, wie alt sind die Leute, in welchen Städten sind sie, wie groß sind ihre Klassenkameradenpools, auf die sie treffen und welche Art von Schultyp besuchen sie, genau. Und dann schauen wir nicht pro einzelne Person, das ist dann doch zu aufwendig bei Stay Friends, aber nach diesen Gruppierungen schauen wir, Okay, ist der Lifetime-Wert in der Vergangenheit, also der zieht sich tatsächlich über viele Monate und Jahre sogar bei einem Stay Friends-Nutzer. Schauen wir, was ist der empirisch, können wir den ja ablesen. Und dann sagen wir, okay, wir unterstellen mal, der bleibt jetzt zumindest ähnlich, wenn wir keine konkrete Veränderung über den Lauf der Jahre ablesen können. Und dann wissen wir zum Beispiel, ein Google Search ist X-Faktor schlechter oder besser als ein Google Display oder eine Mail-Kampagne. Weil wir wissen, einmal ist der Kunde uns 60 Euro wert, wir geben aber dummerweise irgendwie 45 schon an Tag 1 für ihn aus. Das heißt, wir müssten 5 Jahre warten, bis die restlichen 15 Euro drin sind im Pott. Im Vergleich zu irgendjemand, der intrinsisch motiviert ist und nach Klassenkamerad XY sucht, dann viel höhere Upgrade-Quote hat, uns viel weniger bei Google kostet. Also genau, an dieser Stelle hat uns die KI geholfen, allein schon das Tool zu erstellen, hat uns geholfen, diese Kohorten zu bilden, den Lifetime-Value zu ermitteln. Und entsprechend können wir es dann über APIs, also automatisierte Schnittstellen, an die verschiedenen Werbedienstleister zurückübermitteln. Im Mail-Versand setzen wir es dahingehend ein, dass wir analysieren, wie verhalten sich, also bei Lebensfreunde, wo es um Dating geht ja im Wesentlichen, da gucken wir, wie verhalten sich Menschen zueinander. Ja, also hat der ältere Herr nur noch nicht geschnallt, dass das eigentlich die richtige Frau für ihn ist oder der Mann oder wie auch immer, ja. Und wir versuchen herauszukitzeln, was das gemeinsame Interesse und das nächste Ausflugsziel dieser Leute sein könnte. Und dann schicken wir eine Mail, die ihnen halt entsprechend diese Vorschläge macht, denen auch erste Hinweise gibt, wie man so eine Nachricht an die Renate, den Bernd, wie auch immer eröffnen sollte, was der Inhalt sein sollte. Genau. Ein weiteres Thema ist das, hat nur bedingt mit Marketing zu tun, das Thema Scam-Erkennung. Gerade Dating-Plattformen sind ja anfällig für Scam. Hat deshalb mit Marketing zu tun, weil man die halt leider mit einkauft, muss man sagen. Also viele kommen kostenlos, zwar nichts von denen. Man gibt aber auch viel Geld aus für diese Leute. Und wie kann man jetzt mithilfe der KI erkennen, dass man dieses Geld an den Stellen besser nicht ausgeben sollte? Naja, und da analysiert die KI halt das ebenfalls das Verhalten von Scammern auf der Plattform. Das lernen die natürlich zwar auch, die entwickeln sich immer mehr zu Schläfern, die registrieren sich, machen erstmal 6 Monate nichts und werden dann aktiv, damit die KI das halt, auf dem Grund des bisher Gelernten sie dort nicht erkennt und sie nicht weiter auffällig werden. Also von daher ewiges Katz-und-Maus-Spiel, aber das sind so die 3 wesentlichsten Punkte im Marketing im Moment, wo wir KI einsetzen.
Spannend, sehr spannend. Okay, und jetzt Infrastruktur, du sagst immer die KI. Also erste Frage, habt ihr insgesamt oder bietet Ströer insgesamt eine Rahmenumgebung mit Rahmenverträgen für den gesamten Konzern?
Ja, also genau das gibt es.
Das ist ja schon mal ein großer Vorteil, denke ich. Oder eher nicht.
Es könnte einer sein, wenn es so funktionieren würde, wie es in der Theorie gedacht ist. Ja. Also an sich ist in dieser Rahmenumgebung alles geschaffen, dass man tatsächlich auch sensible Daten hochladen kann.
Mhm.
Und man kann aus einer Menge von KI-Variationen und Modellen wählen, je nachdem welches man, also geht es um Bilderzeugung, geht es um Content-Erstellung, geht es um Programmierung, ja, oder was auch immer das Ziel jeweils ist. Aber das Problem ist, diese Modelle sind den aktuellen Modellen hinterher. Und wir haben Teil nur geringfügig, aber macht ja oft einen Quantensprung. Also wenn man jetzt Fable 5
mal... In 2 Wochen Logarithmus, würde ich mal ganz grob sagen, ändert sich da, die halbe Welt ändert sich komplett.
Ja, genau. Und von daher ist es zum einen schwierig, wenn man weiß, was geht eigentlich gerade, das den Mitarbeitenden auch zu vermitteln, dass man sagt, ja komm, wir gehen jetzt auf das Schlechtere. Im Zweifel liefert das Schlechtere gar kein Ergebnis bei dem, was wir wollen, ja. Und dieser Rahmen, der dort geschaffen wurde, der ist tatsächlich auch nicht, der ist nicht für die Masse der Leute ausgelegt letzten Endes. Also das macht auch Probleme. Das heißt, man ist im ewigen Kampf mit dem, man sollte es eigentlich nutzen, weil man weiß, da kann man mehr machen an der Bandbreite, weil halt der sichere Rahmen geschaffen ist, versus das andere Modell ist aber viel besser, viel schneller und viel toller im Ergebnis. Dafür können wir einiges damit nicht machen, weil man halt nur anonymisiert irgendetwas dort tun kann. Ja. Führt faktisch aber dazu, dass wir weniger machen und die Modelle nehmen, die es sonst so am Markt gibt und dort die Enterprise-Lösungen jeweils lizenzieren, weil dann hat man eine AVV, allgemeine Datenverarbeitungsvertrag mit den jeweiligen Unternehmen. Man hat trotzdem einen gewissen geschützten Bereich. Man hat ein Hosting in Europa, Frankreich, Deutschland irgendwie garantiert. Und andere sicherheitsrelevante Dinge, weshalb man ein Stück weit gehen darf zumindest. Ja, und also von daher.
Die kommen mir entgegen. Also die wollen ja den europäischen Markt nicht verlieren und kommen einem da entgegen.
Genau.
Und von daher.
Also im Wesentlichen nutzen wir im Moment Cloud Code tatsächlich zum Programmieren ChatGPT für Bilderstellung gerade oder Nano Banana von Google. Ja, das sind eigentlich so die häufigsten drei Modelle je nach Anwendung. Ja.
Gut, also das heißt, ihr habt die Nase vorn, also es gibt keine Frage, auf die du nicht antwortest, ja, das machen wir oder da sind wir vorne und das ist das Geheimnis, warum es euch heute noch gibt und warum es euch auch ganz gut geht.
Ja, also ich hoffe auch, dass das so ist. Ich glaube, ob wir damit so richtig vorne sind, also mit vorne dabei, glaube ich, ja, oder im ersten Drittel, sagen wir es mal so, ja. Ich glaube, an manchen Stellen könnten wir noch schneller sein in der Adaption. Unser Problem ist natürlich auch, wir schleppen wahnsinnig viel aus der Vergangenheit mit. Also wir können unsere Daten nicht einfach abschneiden, wir können den Code nicht einfach so abschneiden. Ja. Und damit macht es durchaus auch schwierig, Modelle einzusetzen. Also Modelle begreifen ja im Moment eine gewisse Menge an Daten oder eine gewisse Menge an Text und dann verlieren sie dieses Wissen daraus ja oder darüber auch wieder. Das fällt sozusagen nach hinten wieder raus, ja. Und damit können wir ihnen im Moment einfach noch nicht alles übergeben und schon gar nicht zu vernünftigen Kosten, muss man sagen. Also wahrscheinlich steigen ja die Kosten sogar eher noch, aber theoretisch könnten Modelle der Zukunft es zumindest erfassen. Also wir hatten jetzt mal kurze Expertise mit Fable 5, dem neuesten Modell von Anthropic, gemacht, bis es dann ja Deutschland und anderen Teilen der Welt wieder entzogen wurde. Und dann
aber ihr habt auch diese kurze Phase des Glücks genossen.
Ja, total.
Ja, war leider zu kurz. Genau.
Leider zu kurz. Aber da hat man gesehen, dem konnte man schon wirklich viel geben. Da wuchs mal so kurz der Gedanke, ach, lass den doch unsere gesamte Codebasis erneuern und neu programmieren. Wir sagen ihm einfach, guck mal, hier sind die Datenbanken, die müssen hinterher noch funktionieren. Aber an sich räumen wir mit dem ganzen Legacy-Zeug auf, bauen wir einfach neu. Ja. Und ja gut, das haben wir jetzt nicht probiert, aber der Gedanke ist immer noch da.
Oliver, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei diesem wunderschönen Wetter hierher an die TU zu kommen. Aber hier ist es dafür wenigstens kühl hier drin.
Ja, total. Also viel besser als draußen.
Gut, danke schön.
Danke dir, Thorsten.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.